Christ zu werden, war schon immer eine persönliche Entscheidung. Man trifft eine ganz bewusste Entscheidung, in die Nachfolge des Herrn zu treten. Man wird nicht Christ durch eine Massenproduktion, dass man so Art wie abgestempelt wird und sagt, nun haben wir wieder 300 neue Christen. Nein. Christ werden ist eine persönliche Entscheidung. Der Herr Jesus sagte einmal in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus spricht, er steht vor der Tür, er klopft und dann sagt er, wer die Tür auftun wird, zu dem wird er eingehen. Du kennst sicherlich die Geschichte von dem Maler, der gerade dieses Bild, diesen Bibelvers gemalen hat. Eine große Tür. Und vor der Tür steht Jesus und er klopft mit dem Finger an der Tür. Als das Bild fertig war, kommt der kleine Junge, der Sohn dieses Malers. Und er sagt, Papa, du hast einen Fehler gemacht. Ja, was denn, mein Sohn? Sagt er, du hast an der Tür keine Türklinke gemacht. Ja, sagt er, weißt du, mein Sohn, das ist kein Fehler. Diese Tür kann man nur von innen aufmachen. Er klopft und wer die Tür aufmacht, zu dem geht er ein. Wie froh und dankbar bin ich, dass ich weiß, dass viele, vielleicht die meisten von uns, dieses Klopfen schon gehört haben. Dass wir von einer Stunde wissen, wo wir auch die Tür von innen geöffnet haben und gesagt haben, Herr Jesus, komm jetzt in mein Leben. Ich will dir dienen, ich will dir folgen, ich will dein Kind sein. Es ist eine persönliche Entscheidung. Als Paulus und Silas mit dem Kerkermeister zu Philippi sprachen und er sagte, liebe Männer, was soll ich tun, dass ich selig werde? Da sagten sie, glaube an den Herrn Jesus Christus. Also mit anderen Worten, du musst persönlich an den Herrn Jesus glauben. Dieses Öffnen der Tür ist das Ja zu Jesus, das wir geben. Das Ja zum Willen Gottes. Das Ja zu den Wegen Gottes. Es ist einfach unsere Zustimmung, die wir dem Herrn geben. Und dieses Ja bewirkt eine Veränderung. Wenn wir Ja sagen zu Jesus, dann verändert er uns und er macht uns neu. Die Bibel nennt das auch Bekehrung oder sie spricht auch von einer Wiedergeburt, einer inneren Veränderung, die alles neu macht in unserem Leben. Und das neue Leben ist ein anderes Leben als das alte Leben, das wir gelebt haben. Und wenn auch das Leben verändert ist und Christus uns neu gemacht hat, so leben wir doch in der alten Welt. Der Mensch zum Beispiel, der sich an einem Sonntag zu Gott bekehrt und den Heiland erlebt, der muss am Montag wieder zurück in die Arbeitswelt, die sich nicht verändert hat, die weiterhin in ihren Auswirkungen böse ist. Er muss zurück zu den Arbeitskollegen oder zu den Schulkameraden oder zu den Lehrern in der Universität, die sich nicht verändert haben. Nur der Mensch, der Christus erlebt hat, ist neu geworden. Und das ist gar nicht so einfach. Und da habe ich gehört, wie manch einer schon aus Angst gesagt hat, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich glaube, ich komme nicht durch. Es ist zu schwer. Und mancher ist auch gestrandet, hat es wirklich nicht geschafft, hat nicht durchgehalten. Aber wir haben in den letzten Wochen doch davon gesprochen, dass die Schrift sagt, es war ja aus Sprüche 2, Vers 20, werde uns das noch einmal lesen. Sicherlich kennt ihr jetzt den Vers schon auswendig. Aber Salomo hat so geschrieben: Auf dass du wandelst auf gutem Wege und bleibest auf der rechten Bahn. Und wir haben uns gesagt, und das ist unser Wunsch und unser Verlangen, wir möchten unbedingt auf dem richtigen Wege bleiben. Wir möchten nicht, wie Salomo in den Versen vorher schreibt, vom Wege abirren und scheitern. Und da haben wir die Frage noch ein wenig erweitert. Und wir haben gesagt, was ist eigentlich notwendig, um auf rechtem Wege bleiben zu können? Was sind die Voraussetzungen, weil wir ja unbedingt bleiben wollen? Was ist notwendig, um auf rechter Bahn zu bleiben? Und wir haben, wenn ich uns noch mal erinnern darf, das ist eine Wiederholung, folgende Punkte behandelt. Wir hörten an einem Sonntagmorgen die Bibel. Die Bibel ist Voraussetzung, um zu bleiben. Dann hörten wir das Gebet. Wir hörten vom Versammlungsbesuch, wie wichtig der ist. Wir hörten vom Heiligen Geist, dass wir den brauchen. Und letzten Sonntag sprach ich über den Gedanken, es ist notwendig, um auf rechtem Wege zu bleiben, dass wir ein festes Herz haben. Und heute möchte ich Fortsetzung machen. Ich möchte so gerne, dass auch du auf dem rechten Wege bleibst, wer du auch sein magst. Wir sollen nicht einen Anfang machen, um dann auf halber Strecke liegen zu bleiben. Nein. Jesus sagt, wer beharret bis ans Ende, der wird selig. Und das wünsche ich uns allen. Und heute Morgen möchte ich über den Gedanken sprechen, um auf rechter Bahn zu bleiben, brauchen wir ein gesundes Gottvertrauen. Man könnte es auch so sagen, wir brauchen ein Leben in der Abhängigkeit von Gott, vom Herrn. Und ich möchte gleich sagen, wir halten fest, es geht um Gott. Im großen Gegensatz zu dem so weit angepriesenen Selbstvertrauen unserer Zeit. Selbst ist der Mann, sagt man. Das ist die Parole. Man sagt uns, wir müssen unabhängig sein. Wir müssen selbstständig durchs Leben gehen. Ja, und dann werden angeboten Kurse, Seminare, Bücher, Kassetten, CDs. Und die wollen uns so richtig aufpäppeln als Menschen, um uns richtig selbstständig zu machen. Und da liegt gerade der Fehler. Unsere Selbstständigkeit ist unser Untergang. Wer auf sich selbst vertraut und auf sich selbst baut, der wird es nicht schaffen. Der wird am Wege scheitern. Ja, sagen Sie, und das sind jetzt gar nicht Weltmenschen. Denke da an einen ganz berühmten Fernsehevangelisten. Er sagt, alles, was du brauchst, ist, du musst positiv denken. Und dann wirst du schaffen. Nein. Positives Denken mag schon irgendwo seinen Platz haben. Aber um auf rechter Bahn zu bleiben, hilft uns positives Denken nicht. Nein. Wir brauchen Gottvertrauen. Und der 25. Psalm ist im totalen Gegensatz zu den Parolen unserer Zeit geschrieben. Darf ich dir das nochmal lesen? Horch mal jetzt, ob du hier Selbstvertrauen findest. Achte mal darauf, ob David jetzt meint, ich werde es schon schaffen. Darf ich dir es nochmal vorlesen? Die ersten Verse. Psalm 25. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der dein harret. David tritt hier auf als ein Mensch in völliger Ohnmacht. Der erkennt, dass er selbst nichts kann. Dass er von alleine nicht durchkommt. Dass er nicht auf sich selbst bauen kann oder auch überhaupt gar nicht mal positives Denken erwähnt. Er lässt das alles fallen. Und er macht sich in seinem Leben, darf ich mal so sagen, er hängt sich an Gott und macht sich völlig abhängig von diesem Gott, dem lebendigen Gott. Und er sagt, ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht. Sonst gehe ich zu Schanden, sonst verliere ich mich auf dem Wege irgendwo nach links oder rechts, werde ich abtreiben. Ich brauche dich, sagt er. Lass mich nicht zu Schanden werden. So ruft er aus. Ich kann nichts machen, ich bin zu schwach, ich halte nicht durch. Schau mal, er schreibt hier in Vers 2 von seinen Feinden, die er hat. Er sagt, gegen die komme ich nicht durch. Schaff's nicht. Dann sagt er, ich hoffe auf dich, ich rechne mit dir, sagt er. I'm counting on you, sagen wir manchmal. Ich brauche dich. Ich warte auf deine Hilfe, sagt er. Ich warte auf dein Eingreifen. Ich erwarte, mein Gott, von dir, dass du mich nimmst und mich hindurchträgst, bis auf die andere Seite, bis ich oben ankomme. Das erwarte ich von dir. Was mir noch gefällt, ist, er sagt, hier, er sagt, mein Gott. Du bist mein Gott, sagt er. Du bist derjenige. Du bist der Einzigste, der mir überhaupt helfen kann. Du bist mein Gott. Und ich rechne jetzt mit dir. Und weißt du, mein lieber Bruder und liebe Schwester, unsere einzigste Überlebenschance, die wir haben, ist auch für uns, dass wir uns völlig abhängig von Gott machen. Und sagen, ich kann ohne dich nicht, ich schaff's nicht, ich brauche dich, ich hoffe auf dich. Das ist der einzigste Weg. Und weißt du, wir pfeifen auf all das, was diese Welt uns vorgaukeln will. Und ich denke besonders auch so auf den Universitäten und was man versucht alles, um den Menschen selbstständig zu machen. Du musst für dich selber denken, du musst. Ja, du kannst, wenn du willst. Aber du kommst nicht durch. Wir brauchen Gott. In Sprüche 3, das kennt ihr auswendig, Vers 5 und 6, da steht geschrieben, verlass dich auf wen von ganzem Herzen? Weißt du, was dort steht? Auf wen? Auf den Herrn, sagt er. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern, sagt er, gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Und ist nicht die gesamte Bibel? Ich meine, überleg mal. Schon im Alten Testament, Buch Mose, durch Sprüche, Psalm, Prediger, die Propheten, das Neue Testament. Ist nicht die ganze Schrift ein Hinweis auf Gott? Wo wir auch lesen, wo wir auch die Bibel aufschlagen. Es ist immer, vertraue ihm, hoffe auf ihn, glaube an ihn, halte dich an ihm. Erwarte alles von ihm. Und das soll auch die Predigt heute Morgen. Sie soll uns auf Gott hinweisen, den wir brauchen. Ob wir in Not sind, ob in Krankheit, ob wir Verluste erlitten haben, ob wir in Anfechtungen sind, ob wir vor großen Versuchungen stehen. Ich hoffe auf dich, sagt David. Könnte ich dir diese vier Worte heute Morgen mitgeben für dein Leben? Sind nur vier Worte. Sie könnten und sie werden sich als ausschlaggebend in deinem Leben erweisen, wenn du sie beachtest. Ich darf dir garantieren, hältst du dich an diese vier Worte, wirst du am Ende noch dabei sein. Ich denke, das darf ich. Gott verbirgt sich, hat sich in seinem Wort verbürgt. Er wird uns hindurchtragen. Aber nicht, wenn wir auf uns selber trauen. Nur wenn wir sagen, ich hoffe auf dich, Gott, mein Gott. Unser Vertrauen in Gott ist nur so groß, wie wir Gott eigentlich kennen. Überleg mal. Du wirst nur so viel trauen, wie du Gott kennst. Und je mehr und je besser du Gott kennst und mit ihm wandelst und ihn erlebst, desto größer wird dein Vertrauen werden. Das ist doch so. Und darum sollten wir uns so nah, wie wir nur können, zu Gott halten und ihn noch mehr kennenlernen, ihm in seinem Wort begegnen, damit er uns größer wird und noch größer. Und wenn dann die Not kommt, dass wir dann einfach sagen können, ich hoffe auf dich, ich kenne dich. Du kennst doch die Geschichte von David und Goliath. Wir haben sie hier in der Ferienbibelschule, die Kinder haben sie durchgenommen. Ich möchte uns mal ganz kurz in diese Geschichte hineinversetzen. Obwohl wir David und Goliath in einem Atemzug nennen, standen diese beiden Männer auf zwei verschiedenen Seiten. Der David gehörte zum Volk Gottes, zu den Hebräern, und der Goliath war ein Philister, ein Feind des Volkes Gottes. Aber nicht nur das, das wäre schon schlimm genug. Er war ein Riese. Unheimlich groß. Die Kinder hatten in der Ferienbibelschule ein Bild hier an der Wand angebracht von dem Riesen. Ich dachte, ich stelle mich auch mal daneben und mal sehen, was für ein Empfinden das gibt. Man bekommt, wenn man neben einem Riesen steht. Ich musste ganz schön hochschauen. Der war maßstabgerecht, auf Papier angefertigt. Jemand hat noch ein Foto gemacht, wie ich neben dem Riesen stehe. Ich habe mir das nachher angeschaut. So standen die Hebräer vor dem Riesen Goliath. Und sie hatten sich gelagert auf einem Berg, auf der einen Seite die Philister, auf dem anderen Berg die Hebräer, und zwischen ihnen war ein tiefes Tal. Das Einzige, was sie trennte. Und dieser Goliath trat tagtäglich auf und er forderte zu einem entscheidenden Zweikampf auf. Das heißt so viel. Er als Philister und einer aus den Hebräern wollten gegeneinander kämpfen. Und wer immer aus diesem Kampf als Sieger hervorgehen würde, das Volk, gesamte Volk, würde der Sieger sein. Würden die Hebräer gewinnen, dann würden die Philister eben in ihrer Macht sein oder umgekehrt. David als junger Mann. Wir wissen nicht ganz genau, wie alt er war. Aber als er später, kurz vor seinem Kampf mit Goliath, vor dem König Saul stand, dann hat Saul, du weißt, wie er ihn bezeichnet hat, nicht? Er sagt, du bist ein Knabe. Du hast keine Ahnung von Kriegsführung. Aber er hat sich gemeldet für diesen entscheidenden Zweikampf gegen Goliath. Und so tritt er an gegen Goliath und Er hatte vier Dinge bei sich. Die Schrift sagt, er hatte einen Stab. Was hatte er noch? Eine Schleuder, fünf Steine und Gottvertrauen. Vier Dinge. So zog er auf den zu und der Riese sieht ihn kommen, er lacht ihn aus. 1. Samuel 17 ist ja die Geschichte, da heißt es, darf ich mal einige Verse lesen, Vers 43. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und fluchte den David bei seinem Gott und sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch geben den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde. Jetzt antwortet David. David sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du gehöhnt hast. Und pass mal auf, er erwähnt nicht den Stab, den er hat, er erwähnt nicht die Schleuder, er erwähnt nicht die Steine. Mein Gott, ich hoffe auf dich, sagt er. Und er erwähnt diesen seinen Gott, den der Riese gehöhnt hatte. In diesem Namen komme ich jetzt zu dir. Und er läuft auf den Riesen zu, legt einen Stein in seine Schleuder. Nun steht es nicht geschrieben. Aber ich glaube, er wird gesagt haben, und nun, mein Gott, in deinem Namen sei es gewagt. Er dreht die Schleuder und er besiegt den Goliath. Mein Gott, ich hoffe auf dich, sagt er. Lass mich dir einen anderen Mann zeigen, es ist Paulus. Sein Leben war ein äußerst wechselhaftes Leben. Ich meine jetzt sein Leben im Dienste des Herrn. Was der Mann alles durchgemacht hat, das ist fast nicht zu begreifen. Aber auch er hat nicht resigniert. Er hat nicht gesagt, das geht nicht. Er hat auch nicht gesagt, ich kann es nicht schaffen. Nein. Lassen wir ihn einmal selber zu uns reden. Und horch mal genau zu aus dem Philipperbrief Kapitel 4, was er hier zu sagen hat. Er schildert uns in Philipper Kapitel 4 einige Verse, beginnend mit Vers 10. Es hatten sich die Geschwister bereit erklärt, für ihn finanziell zu sorgen. Und darauf schreibt er, Vers 10, ich bin aber höchlich erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder wacker geworden seid, für mich zu sorgen, wiewohl ihr alle Wege gesorgt habt, aber die Zeit hat's nicht wollen leiden. Nicht sage ich das des Mangels halben, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Ich bin in allen Dingen und bei allen geschickt. Beides, satt sein und hungern. Beides, übrig haben und Mangel leiden. Und jetzt pass auf. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Mein Gott, ich hoffe auf dich, sagt er. David, Psalm 25. Paulus in ähnlichen Worten, ich vermag alles. Aber er zeigt nach oben. Nichts anderes kann mir helfen, nichts anderes bringt mich durch. Nur der Vater im Himmel und Jesus Christus. An einer anderen Stelle, 2. Korinther 2, Vers 14, schreibt er, aber Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christo. Einmal, als er in einer Notlage war, im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, das ist auch so schön, Hier ist die Begebenheit von dem fahlen Fleisch. Die Bibel schweigt eigentlich, gibt keine Einzelheiten, schildert den Fall nicht in Details, aber es ist die Rede von des Satans Engel, der ihn mit Fäusten schlägt. Ich glaube nicht, dass es eine Krankheit war. Persönlich glaube ich, dass es Widerwärtigkeiten, Schwierigkeiten waren, die er als Arbeiter im Reich Gottes erlebt hat. Er betet jetzt zu Gott, lieber Gott, hilf mir. Er fleht dreimal, heißt es. Und dann spricht der Herr zu ihm, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der Herr spricht zu ihm und sagt, Paulus, lass mich alles für dich sein. Lass mich die Kraft sein, die du brauchst, die Hilfe in deiner Situation. Und dann schreibt er. Dies ist einfach wunderschön. Weiter in Vers 9. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich gutes Muts in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark, sagt er. Darum, sagt er, will ich nicht auf mich bauen, nur noch auf den Herrn. Denn wenn ich schwach bin, macht der Herr mich stark. Hat nicht David im Psalm 25 das im übertragenen Sinne genauso gesagt? Ich hoffe auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden. Und dann sagt er, keiner wird zu Schanden, wer auf dich harrt, sagt er. Genau wie dieser Mann hier. Tatsache ist, unser Gottvertrauen ist nur so groß wie unsere Gotteserkenntnis. Die 12 Kundschafter, die vor Kana anstanden, das Land erkunden sollten. Dieses vor ihnen liegende Land war ihre Zukunft. Da sollten sie wohnen. Das gehörte ihnen, das hatte Gott ihnen verheißen. Und ehe sie jetzt dort einzogen, sandten sie 12 Kundschafter aus. Und diese Männer, die haben jetzt alles erkundet, sie kamen zurück. Und sie stehen jetzt vor dem Volk und den Führern. Und sie sagen, jetzt in meine Worte gekleidet, das ist ein wunderschönes Land. Ich meine Felderträge. Sie haben sogar Früchte bei sich gehabt und haben jetzt zeigen können, schaut mal. Und die werden alle gestaunt haben, wow, so, solche Frucht haben wir schon lange nicht. Wenn überhaupt jemals gesehen. Und so schildern sie das. Darf ich dir noch vielleicht das mal vorlesen? Das ist einfach im 4. Buch Mose, Kapitel 13. Mal so sehen, wie jetzt sich die Sache hier entwickelt hat. 4. Mose, Kapitel 13, da heißt es, Vers 27 und 28, bei manchen Bibeln sind die Verse um einen verschoben. Aber hier in meiner Bibel, Vers 27, erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, dahin ihr uns sandtet, darin Milch und Honig fließt. Und dies ist seine Frucht. Aber jetzt kommt kein Punkt, der Satz ist nicht zu Ende. Der nächste Vers fängt an, nur, und wir ahnen nichts Gutes. Wenn einer schon so anfängt und dann sagt, nur, dann gibt's eine Wende und keine positive. Nur da starkes Volk darin wohnt und sehr große und feste Städte sind, und wir sahen auch Enaks Kinder da selbst, Riesen. Vers 33. Wir sahen auch Riesen da selbst, Enaks Kinder von den Riesen, und wir waren vor unseren Augen wie Heuschrecken. Und also waren wir auch vor ihren Augen. So, mit anderen Worten, da ist keine Hoffnung. Lasst uns gar nicht versuchen. Das Allerbeste, was wir machen können, ist, wir packen unsere Sachen und wir ziehen wieder zurück nach Ägypten. Die Gefangenschaft, woher sie ja gekommen waren. Was fehlte diesen Männern? Übrigens, hatten sie recht mit den Riesen? Ja, die waren da. Das hatten sie sich nicht ausgedacht. Das war eine Tatsache. Die waren da. Nur ihnen fehlte das Gottvertrauen. Da waren aber noch zwei. Das waren nur 10. Und Josua und, wie hieß denn der andere? Kaleb, ja. Die sagten, kein Problem. Kein Problem, sagten sie. Wir werden sie fressen wie Brot. In Kapitel 14 steht, Vers 8, wenn der Herr uns gnädig ist, siehst du die Blickrichtung? Da, sie schauen nach oben, sie schauen nicht auf die, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallet nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Wir wollen sie wie Brot fressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Sieh mal, sie besaßen eine Gotteserkenntnis. Und diese Gotteserkenntnis bewirkte ein Gottvertrauen in ihnen. Sie wussten genauso, was da vor ihnen lag. Aber sie sagten, einer wird uns helfen. Einer wird uns Kraft geben. Einer wird uns zur Seite stehen. Und einer wird uns helfen, dass wir den Sieg bekommen über diese Riesen und das Land einnehmen. Auf welcher Seite stehen wir? Auf der Seite der 10? Wir schauen und sagen, nein, das wird doch wohl nichts werden. Wir werden es nicht schaffen. Vielleicht sollten wir auch überhaupt aufhören und die Sachen packen. Und das hat alles keinen Sinn. Doch nicht so. Wir wollen doch auf der Seite der 2 stehen, die da sagen, einer lebt noch. Einer ist noch da. Einer wird uns nicht verlassen. Einer wird uns helfen. Die 10 Kundschafter glaubten nicht an einen Sieg. Weißt du, dass das heute oftmals auch so ist? Und Menschen glauben nicht an einen Sieg? Ich habe da von einer Website eine Zuschrift bekommen. Es ist eine christliche Website, sie ist in Deutschland. Und da kann man, wenn man eine Frage hat, eine Frage einschicken. Und da hatte eine Jugendgruppe, eine ganze Jugendgruppe, eine Frage eingeschickt. Und zwar wollten sie jetzt wissen, sie schrieben, wir haben in unserer Jugend ein Problem, wir haben 2 Gruppen. Übrigens, genau dasselbe Problem, das hier in diesem, bei den Kundschaftern ist. Er schreibt, wir haben welche, die glauben, dass man Sieg haben kann über die Sünde. Und wir haben welche, die glauben, man kann keinen Sieg haben. Man muss immer wieder sündigen. Was ist jetzt richtig? Nun war ich natürlich hellwach. Das interessierte mich. Was ist jetzt richtig? Wer hat jetzt recht, die 10 oder die 2? Der hat eine 7-seitige Antwort geschrieben. Ich dachte, ich lese euch mal 2 Paragraphen nur vor, was er geschrieben hat. Der Stand des erlösten Glaubenden ist ein Zwiefacher. Im Gegensatz zum unerlösten Menschen kann er zwar nicht sündigen, er kann aber ebenso noch sündigen. Hallo? Das ist doch schon ein Widerspruch. Er kann nicht sündigen und dann kann er wieder sündigen. Christen sind gerechte Sünder, heilig, rein und sündlos, leben aber noch immer mit der Altlast einer sündhaften Existenz. Na, Menschenskinder. Entweder wir sind heilig, gerecht und rein, oder wir leben in der Sünde. Du kannst doch nicht beides. Oder doch? Kann man beides? Entweder oder. Er schreibt, wir sind zwar zu einem sündlosen Leben befähigt, Denn wir haben alles, was Gott uns schenken will, in Christus erhalten. Doch rein praktisch hängt unsere sündhafte Vergangenheit, die Erbsünde, noch an uns. Wir leben in doppeltem Stand als vollkommene Sünder und haben die... ich brauche es gar nicht weiterlesen. Ne? Er widerspricht sich in jedem Paragraph. Einmal sagt er, es ist uns alles geschenkt in Christus, was wir brauchen. Und sagt er, aber gehen tut's doch nicht. Theoretisch ist es möglich, Sieg zu haben, aber praktisch können wir es nicht. Ja, Menschenskinder. Sowas gibt's doch nicht. Das wäre so, als wenn eine Kuh auf dem Felde ist und die ist angebunden und los zur selben Zeit. Hast du schon mal sowas gesehen? Entweder wir sind erlöst oder wir sind Sünder. Aber erlöste Sünder oder vollkommene Sünder oder gerechte Sünder, die Ausdrücke gibt's in meiner Bibel nicht. Entweder oder. Gott möchte uns helfen, dass wir durchschauen, dass wir uns nicht auf die Seite der 10 stellen und sagen, die Riesen sind so groß, wir können keinen Sieg haben, sondern dass wir mit Josua und Kaleb sagen, wenn Gott im Himmel lebt und er mit uns ist, dann werden wir den Sieg haben. Und er wird uns helfen und wird uns den Sieg schenken. Wir brauchen eine gesunde Gotteserkenntnis und ein gesundes Gottesvertrauen. Stehst du in einer Versuchung oder kommen wir in unserem Leben in eine Versuchung und drängt Satan auf uns ein, tröste dich nicht damit, dass wir vollkommene oder gerechte Sünder sind. Und dann sagen wir, nun können wir doch die Sünde tun, ebenso. Nein, in der Versuchung dürfen wir sagen, mein Gott, ich hoffe auf dich. Keiner wird zu Schanden, wer auf dich harrt, sagt David. Und weißt du, ob du am Computer sitzt und weißt du, manchmal unerwartet öffnet sich ein Fenster am Computer. Und da siehst du ein Bild und du erschreckst. Dann rufe nur aus und sage, mein Gott, ich hoffe auf dich und drück auf die Taste, dass das Fenster zugeht. Das ist der einzigste Weg zum Sieg. Oder du bist vielleicht auf dem Arbeitsplatz von schmutzigen Menschen umgeben und sie fluchen und sprich nur in deinem Herzen, mein Gott, ich hoffe auf dich. Bist du beim Ausfüllen der jährlichen Steuererklärung, Incometax, wie wir sagen, und du hast einen Kugelschreiber und du musst die Angaben jetzt machen, ja? Das eingekommene Geld angeben. Weißt du, dann hilft uns nur eins und das ist, dass wir sagen, mein Gott, ich hoffe auf dich und ich gebe jetzt alles an. Oder wenn die Welt uns lockt und die Freunde uns einladen wollen, dass wir dann sagen, mein Gott, ich hoffe auf dich und ich werde nicht gehen. Und wenn du verletzt wurdest von Menschen, und du meinst, eine Vergebung wäre unmöglich, du könntest nicht vergeben. Dann sage einfach nur, mein Gott, ich hoffe auf dich und ich vergebe trotzdem. Psalm 25 heißt es, mein Gott, ich hoffe auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich. Wollen wir dem Feind Grund zur Freude geben? Nein. Nein. Wir wollen beim Herrn bleiben. Und dann fasst er alles noch zusammen in Vers 3. Keiner wird zu Schanden, der dein harret. Willst du selig werden? Willst du Sieg haben? Willst du durchhalten bis zum Ende? Dann hilft uns nur ein gesundes Gottvertrauen. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Nimm es mit. Denke drüber nach. Sprich es nach in der Versuchung. Und du wirst sehen, wer so zu Gott ruft, mein Gott, ich hoffe auf dich, der wird den Sieg haben. Darf ich dir zum Schluss noch eine Frage stellen? Hast du noch Sieg in deinem Leben? Oder bist du vielleicht schon längst unterlegen? Vielleicht greifst du auch nach Ausdrücken wie vollkommene Sünder oder so, um dich zu decken. Nein. Gott will uns Sieg schenken, den völligen Sieg. Und ich wünsche uns alle, dass wenn wir mitten im Kampf des Lebens stehen, dass wir nach oben blicken und rufen, mein Gott, ich hoffe auf dich. Amen.